Patrick ist der Sangestyp, Patrick Lindner. Christian Lindner oder wie?
Ach, der Christian Lindner ist der von der FDP.
Der jetzt zurückgetreten ist.
Genau, der mit der Zippelmütze, habe ich gesehen.
Der jetzt einen Nachfolger hat, gegen den erstmal ermittelt wird.
Schon? Ja, das hat doch Tradition bei der
FDP. Wegen Fahrerflucht, ja.
Seit er jetzt diesen Posten hat oder vorher?
Ja, das weiß ich gar nicht.
Also hat er
erst jetzt lohnt sich drüber zu richten.
Hat er den Posten angenommen, weil er hofft sich irgendwelche Vorteile dadurch oder... Weiß man nicht.
Nee, was ist er jetzt?
Weiß ich gar nicht.
Generalsekretär. Genießt ja nicht eine erweiterte Immunität.
Aber der Westerwelle ist noch, steht noch nicht zur Debatte, habe ich gehört.
Nö, ich meine, der
sitzt fest im Posten.
Ist auch momentan derjenige, finde ich, der der FDP am wenigsten Schaden zufügt.
Ist doch nie da, oder?
Ja, eben.
Hat eine neue Brille. Und war neulich in Afghanistan. Was hat er denn da für eine schöne deutsch-englische Übersetzung verwandt, wo ich gedacht habe, das ist, glaube ich, nicht so ganz korrekt. Das ist mir wieder entfallen. Ja, er stört jetzt nicht wirklich. Also
so sollte es aber eigentlich bei einem Außenminister sein.
Lass die mal machen.
Dass er nicht stört.
Ja, und wie? Das ist jetzt die Frage. Ich wollte eigentlich mal nachgucken. Was ist denn eigentlich die Funktion eines Bundespräsidenten?
Gesetze zu unterschreiben.
Und was noch?
Bundesverdienstkreuze auszugeben.
Und was muss er für Qualifikationen mitbringen oder welche Legitimation muss er haben?
Das aktive und passive Wahlrecht, wobei dieses Amt die Einschränkung hat, das ist das einzige, das mal abgesehen von der Volljährigkeit ein Mindestalter hat, um gewählt werden zu können. Man muss nämlich mindestens 40 sein.
Echt, was du alles weißt? So, gucken wir mal, Bundespräsident Deutsch. Land. Ja, und ist denn deiner Meinung nach unser amtierender Bundespräsident, füllt er denn das Amt zu deiner Zufriedenheit aus? Weil du bist ja wirklich vom Fach. Ich glaube, jetzt hätte ich das gar nicht gehört. Habt ihr mal irgendwie erstmal Deutschlandradio irgendwie die Sondersendung gehört zum Thema? Oder ist das jetzt die aktuelle Berichterstattung über den Herrn Wulff, die
dich da so ein bisschen... Allgemeinwissen.
Ja, das wusste ich mal vor 30 Jahren, aber doch jetzt nicht mehr. So, was ist er? Er ist der Staatsoberhaupt.
Ja.
Die Macht im politischen System
ist beschränkt. Er ernennt auch die Minister, ne? Und er entlässt die Regierung, irgendwie so ist das doch.
Kann sein, ja. Er führt seine 5 Jahre von der Bundesversammlung. Aufgaben und Befugnisse. Vertritt im Bund völkerrechtlich. Beglaubigt diplomatische Vertreter. Auf Bundesebene das Begnadigungsrecht, kann aber keine Amnestie aussprechen. Vorschlagen eines Kandidaten zum Bundeskanzler natürlich. Naja, gut. Ja, aber irgendwie ist das schon wieder blöd, wie das alles gelaufen ist, finde ich im Moment. Also, es wirft nicht so ein wirklich gutes Bild
auf
ihn, finde ich.
Ein Mensch, der Bundespräsident wird und eine politische Laufbahn schon eine ganze Zeit lang hinter sich hat. Bei dem findest du immer was, behaupte ich mal.
Das war auch wieder richtig, ja. Ich meine,
Minister oder Ministerpräsident oder was auch immer, wirst du nicht mit Kuschelkurs. Da musst du irgendwie auch schon mit Ellenbogen vorgegangen sein und auch privat gesehen haben, dass du da irgendwie deine Schäflein im Trockenen hast.
Der Bundespräsident von Merkels Gnaden, oder? Das war doch die Zackerei,
wo sie da... Ja, sie hat ihn weggelobt eigentlich.
Irgendwie. Ja, gut, eine Wahl, das... Kleinere Übel, aber vielleicht kommt ja der, wie hieß er, Gauff? Vielleicht kommt er jetzt doch nochmal zum
Gauss.
Gauss. Gauss? Ne, die Gauff. Gauff, Gauss. Wie ist denn die Behörde?
Gauk.
Gauk. So hieß er da. Stimmt. Vielleicht kommt er doch noch zum Zuge. Also ich finde, ja, aber ich finde so dieses Krisenmanagement oder die Informationspolitik, die jetzt bei dieser Aktion da zutage kam, oder wie er das finde ich eigentlich ziemlich daneben.
Ja, aber wenn man sich das so durchliest, habe ich mich dann auch gefragt, ist das klingt irgendwie nach Krümelsucherei.
Ja, aber gut, auf der anderen Seite musst du sagen, okay, habe ich Gesetze? Wenn ja, wer muss sich dran halten? Wenn nein, warum müssen sich Politiker nicht dran halten? Und wenn dann, wie ich heute Morgen gehört habe, irgendein Verfassungsrechtler sagt, naja, ich glaube, wo er den Kredit angenommen hat, war er noch Minister da oben.
Präsident von Niedersachsen.
Richtig. Ja. Und das, da gibt es ein Gesetz, was die Annahme von begünstigten Darlehen oder sonst irgendwas den Ministern verbietet. Und das ist dann schon...
Er war ja Ministerpräsident.
Ja, jetzt fangen wir auch nochmal mit dieser Wortklammer. Ich meine, das ist grundsätzlich ist das so eine Sache, wo ich so denke, mein Gott, ja, welche...
Also das habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe nur
gelesen,
dass es wohl darum letztendlich geht, von wem er diesen Kredit angenommen hat.
Ja, aber auch...
Ob es jetzt der Mann oder die Frau war. Wenn es die Frau gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm. Ja. Wenn es der Mann gewesen wäre, hätte er die Unwahrheit gesagt.
Ich meine, das eine sind jetzt diese juristischen Spitzfindigkeiten. Da hieß es ja die ganze Zeit, okay, er hat richtig, also juristisch korrekt die Frage beantwortet, wobei jetzt sein Freund, also der Mann von der Frau, von der er das Darlehen jetzt angeblich ja bekommen hat, ja gestern oder irgendwie gegenüber dem Spiegel geäußert hat, wohl, naja, und eigentlich ist der Kredit ja doch von ihm und sie haben sich halt nur überlegt, wie sie das ein bisschen verschleiern können und deswegen haben sie es halt über die Konten der Frau laufen lassen und das marschiert ja auch im Moment durch die Presse und das wirft natürlich dann doch ein nochmal wieder anderes Licht drauf und ich meine, wie gesagt, menschlich alles nachvollziehbar, wird vielleicht jeder so machen und jeder, der, ja wie du jetzt sagst, da in der Politik irgendwie eine gewisse Position hat, muss wahrscheinlich auch in gewissem Rahmen da mitspielen bei dem Spiel. Das sind halt auch immer Machtgeschichten und letztendlich die Wirtschaft, ja... Die Leute, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, die sind es auch nicht, weil sie einen Kuschelkurs fahren. Andererseits muss man natürlich sagen, und das ist halt die Gefahr, die da doch mal besteht, dass eigentlich keiner irgendwas macht, ohne sich nicht einen Vorteil davon zu versprechen. Und bei dem Wolf, gut, ich meine, dieser komische Fluch da nach, was weiß ich, wo sie hingedonnert sind, wo er da ein bisschen besseren Platz gekommen hat als Normalsterbliche, ohne zu bezahlen, oder dieser... günstige Urlaub in der Villa, in Gottes Namen, ja, aber irgendwie
die Frage ist halt, verdient schon, doch eigentlich genug, dass der das gar nicht nötig hätte, oder?
Er hat ja auch den Kredit dann nach einem Jahr oder so auch schnell wieder umgeswitcht und hat ihn gegen einen normalen Bankkredit wohl ausgetauscht. Aber trotzdem, die Frage ist, welche Vorbildfunktion hat so jemand letztendlich, ja, und wie willst du jungen Leuten mit Moral und Anstand und Gesetzestreue oder sonst was irgendwie, die dazu animieren, wenn die vorne rumturnen, im Prinzip machen, was sie wollen. Das ist doch die Frage, die sich für mich stellt. Also kannst du auf der anderen Seite nicht hinstellen, kannst dich beschweren, dass die Sitten verlottern und Dinge. Und er ist ja so jemand, der immer so diesen hohen moralischen Anspruch da auch
eingefordert hat. Also ich gehe auch davon aus, dass es nicht ganz koscher war, was er da gemacht hat. Die Frage ist nur, was macht man da damit? Soll er zurücktreten?
Keine Ahnung, da hat die Merkel halt noch ein Problem zwischen neben den ganzen.
Wieso? Anderen, ich meine, das Problem der Merkel war ja vorher, dass Wolf Ministerpräsident ist.
Ja, das erste.
Also eine starke Position innerhalb ihrer Partei hat, die ihr durchaus gefährlich werden könnte. Die ist ja alle losgeworden. Es hat damals mit dem Friedrich Merz angefangen. Der Koch ist weg, der Wolf, den hat sie zum Bundespräsident gemacht. Damit ist er auch weg. Ja. Wer ist denn noch da in der CDU? Ich meine, so einen wie der Profalla oder der Lamert ist ja keine Konkurrenz.
Ja, nicht wirklich, ne?
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das über kurz oder lang auch zum Problem der Merkel wird. Tja. Dass er eben keine gescheiten Leute mehr hat.
Irgendwie muss er auch noch was arbeiten vielleicht, mal zwischendrin.
Mir fällt da immer diese Steigerung ein von Freund, Feind, Parteifreund.
Da mag schon was dran sein, ja.
Ich glaube, da ist mehr dran, als man sich vorstellen kann.
Ja, aber weiß nicht. Gut, wie gesagt, man kann es so und so sehen, aber grundsätzlich finde ich das schon ja, ein bisschen doof. Also mit solchen Wortklaubereien, das kommt, finde ich, nicht gut. Also das sind so, wo du denkst, mein Gott, das sind irgendwelche juristischen Spitzfindigkeiten. Also da wäre es sicher geschickter gewesen, vornherein Butter bei die Fische zu geben, denke ich schon.
Und sagen,
hat einen schlechten Berater gehabt.
Mist gebaut. Ja, letztendlich denke ich auch nicht, dass das auf seinem eigenen Mist dann gewachsen ist, sondern dass da Leute da gewesen wären oder ein Leute da gewesen ist, der zu ihm gesagt hat, hier, das machen wir so und so, dann geht das schon in Ordnung. Als Ministerpräsident kannst du dich ja jetzt um jeden Pillepalle selber kümmern.
Ja, aber es ist halt auch schon, gut, wobei die Aktion ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber ich meine, es ändert sich natürlich schon auch viel durch die Offenheit der Medien, der Medienlandschaft und diese ganze Möglichkeit halt auch mal schnell was nachzugoogeln oder nachzugucken im Internet. Und das ist schon, weiß nicht, ist vielleicht manch einem gar nicht so bewusst, was da auch für Möglichkeiten bestehen. Ich meine, zu Gutenberg ist ja darüber gestolpert.
Die Nächsten, die sie da ja jetzt dran gekriegt haben, ist ja die Piratenpartei mit ihrer Fraktionsvorsitzenden in Berlin. Ja. Hast du das auch gelesen, mit dieser Esoterik-Tante, mit ihren merkwürdigen...
Ja, wegen was? Weil sie sich einen Doktortitel erschwindelt hat?
Nee, ach, die hat Bücher veröffentlicht und gibt auch Seminare zum Thema Wecke die Kraft in dir und du schaffst alles selbst und... Da gibt es dann solche Aussagen in dem Buch, also wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, so von wegen, ja, wenn da, was weiß ich, wenn dir das und das passiert, bist du letztendlich selber schuld und ja, alles so ein bisschen halt Esoterik-Ecke.
Ja gut, es ist halt ein Sammelbecken für eine Bandbreite, die sich ja keine Partei sonst irgendwie zu bieten hat.
Das muss man schon ja, noch nicht, sagen. Aber da wird auch noch eine Selbstreinigung. Wird da stattfinden.
Wird passieren, aber damit machen sie sich halt auch wieder für, also da, dann brechen auch wieder Wählerschichten weg. Ja, weil es gibt auch
brechen
sicher
die nicht Wähler, auch weg, wenn so jemand als Partei, als Fraktionsvorsitzender
ist? Ja, musst du halt rechnen. Ja. Das ist diese Berliner, stimmt, habe ich irgendwo auch
gelesen. Die haben immerhin 9%.
Ja, aber wie gesagt, hat jetzt nichts mit der Doktorarbeit vom Goodie zu tun oder von der FDP-Tante, die ist ja echt dreist, oder?
Ja.
Jetzt zu klagen gegen die Uni, so nach dem Motto, ihr habt doch gewusst, dass meine Diplomarbeit scheiße ist und dass ich 80% abgeschrieben habe und deswegen habe ich so eine schlechte Note gekriegt. Ihr könnt mir doch jetzt den Titel nicht abnehmen. Also das finde ich schon, ja. Hat schon irgendwie Respekt. Ja. Also da gehört schon was dazu. Ja.
Und vor allen Dingen vorher von allen Ämtern zurücktreten, um dann später zu sagen, ich habe eigentlich doch Rechte. Ja.
Und diese, ich glaube, sie war das gewesen. Es gab doch mal einen Bericht oder eine Auswertung, wo jemand mal geguckt hat, wie oft sie eigentlich bei diesen EU-Sitzungen körperlich anwesend war, die sie hätte betreuen oder wo sie hätte da sein. Und das war verschwindend wenig. Also da fragt man sich schon auch, was treiben die eigentlich da unten in der EU, wenn sie schon keine Heiligen haben? Aber jetzt haben sie ja den Bock zum Gärtner gemacht. Ja. Finde ich echt den Knaller. Ja?
Also das ist echt nicht zu fassen.
Aber er kriegt ja kein Geld dafür. Und
er wird wahrscheinlich was dafür bezahlt haben, dass er irgendwie wieder irgendwas machen darf.
Ja, das Schlimme ist, und da müsste man direkt mal, weiß nicht, also der Name fiel jetzt noch nicht in den Zusammenhang. Ich weiß nicht, hat er diese Funktion jetzt schon offiziell übertragen bekommen da? Er soll sich kümmern um die Redefreiheit im Internet weltweit oder so, oder speziell auch in politischen Systemen, wo da vielleicht ein bisschen restriktiver mit umgegangen wird. Ja gut, okay, ist ja noch das eine. Ja nur, was ja passiert ist gestern oder vorgestern, was die ganze Zeit so schwelte schon, wo die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, gesagt haben, oh wei, mal gespannt, wie das ausgeht. Es gibt dieses ACTA-Abkommen oder so ein Anti-Piraterie-Produktfälschungs-sonst-irgendwas-Abkommen, was seit Ewigkeiten schon diskutiert wird, weltweit eigentlich. Und das ist gestern durchgewunken worden von der EU, und zwar von irgendeiner Fischereikommission oder sonst irgendwas, die ansonsten eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Aber jetzt so irgendwie in der Weihnachtspause und als Weihnachtsgeschenk für die Linkshund war keiner da. Die Aigner war da, ja, die hat es mit durchgewunken.
Das ist genau die richtige, ja.
So, und jetzt, also da ist, erstmal weiß keiner, wie das Ganze umgesetzt werden soll, so richtig. Also da geht es letztendlich wirklich auch um Themen wie Websperren halt, ja. Also wenn jemand erwischt wird, dass er illegal MP3s runtergeladen hat, kriegt er eine Verwarnung. Ich meine, es gibt ja Länder, wo das schon so ist. Und unter Umständen kriegt er halt dann seinen Internetanschluss gesperrt, etc. Es geht darum, dass Provider zu verdonnert werden sollen, verdächtige Inhalte einfach zu sperren, dass die da auch in die Verantwortung genommen werden können und. Also ein Riesen Klumpatsch an Ideen, die hinten dran stehen, wo noch
das
gar nicht klar ist,
das landet irgendwann vom Bundesverfassungsgericht,
ja, wie das kippen. Ja. Wie das dann umgesetzt wird, steht immer dran. Aber dass sowas, wie gesagt, ich glaube, ein Fischereiausschuss oder sonst irgendwas, die winken sowas durch, kurz vor Weihnachten, ja, wo sie denken,
im Grunde genommen, musst du doch dann aber sagen, so ein zu Gutenberg, der müsste doch dann auch den Internetzugang gesperrt bekommen. Der kriegt ein Verbot, in Buchladen zu gehen, weil er könnte sich ja Bücher kaufen, von denen er was abschreibt, oder
Also ich weiß nicht. Aber das, also zumindest, also der Name offiziell, also mir ist er nicht begegnet im Zusammenhang mit diesem Ding. Der Fischereirat der Europäischen Union ist immer für eine Überraschung gut. Da er kurz vor Weihnachten tagt, bietet er die Gelegenheit, unbequeme Beschlüsse geräuschlos durchzuwinken. Dieses Jahr fällt das Geschenk besonders groß und kontrovers aus. Die Runde, darunter Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, CSU, segnete das umstrittene ACTA-Abkommen zum Schutz vor Produktfälschung und Internetpiraterie ohne Debatte ab. Super. Finde ich gut.
Ja, die Aigner, die ist auch nur Verbraucherschutzministerin, weil sie die Hersteller und den Produkten vor den Verbrauchern schützt.
Ja, gut, dieser Kampf, den sie da gegen Facebook führt. Ich weiß auch nicht. Mir hat jemand erzählt, diese Restriktionen gibt es ja auch in verschiedenen europäischen Ländern schon, wo man eingreift eigentlich auch in den Datenfluss, Internet etc. pp. Also unter anderem gibt es wohl in Frankreich eine Beschränkung. Da darfst du keine VPN-Tunnel installieren mit einer größeren Verschlüsselung als irgendwie 56 Bit, bla bla, irgendwas. Also eine relativ geringe, also so gering, dass im Prinzip die Ermittlungsbehörden immer live mitlesen können, was dann da eigentlich durchläuft. Und wenn du das, was technisch kein Problem ist, höher verschlüsselst, dann kommst du sofort mit dem Gesetz
in Konflikt. Du darfst auch deine richtigen postalischen Briefe nicht mehr zukleben.
Ja gut.
Und musst sie wahrscheinlich mit der Schreibmaschine geschrieben haben, weil handschriftlich könnte es ja sein, dass man
das
nicht lesen kann und Abkürzungen und irgendwelche Synonyme oder so dürfen auch nicht drinstehen.
Ich weiß nicht. Es ist es gab letzten Sonntag, glaube ich, hab's leider zu spät gesehen, beziehungsweise ich habe die Ankündigung gelesen, habe es dann vergessen, weil wir ich glaube, auf dem Weihnachtsmarkt waren oder so. Es lief auf Dreisat eine Dokumentation über Hacker. Hm. So ein Film, weiß nicht, von ein oder zwei Jahren, muss auch mal im Kino gelaufen sein, über 4 oder 5 unterschiedliche Persönlichkeiten aus der Hackerwelt. Also 2 Stück waren, glaube ich, ehemalige CCC-Typen, unter anderem der Werneri, der diesen ganz am Anfang diesen BTX-Hack da und so gemacht hat. Und das ist zum Beispiel jemand, der mittlerweile, ich glaube, von dem findest du so gut wie gar nichts im Internet mehr. Der versucht sich da wirklich so rauszunehmen, weil er einfach sich auch mit einer gewissen Paranoia zu kämpfen hat, weil er sich einfach mit den Themen so lange auseinandergesetzt hat. Und das war schon interessant, ja. Also, nur weil du sagst, nur noch alles auf Papier und Dings. Also es gibt durchaus Leute, die sich so intensiv dann mit der Technik beschäftigt haben, die sagen, das ist eigentlich das Einzige, was hilft. Nur noch irgendwie sich mit den Leuten persönlich im Wald treffen, ohne Smartphone, mit eingeschaltetem GPS-Modul.
Die Bäume hören mit.
Ja, und auch ganz toll, dieses Programm, wie hieß denn, Carrier, bla bla, irgendwas, was da auch durch die Presse geisterte, was von diversen von diversen Telefonprovidern, so ist es, auf Smartphones halt installiert wird, um angeblich eine bestimmte Qualität, technische Qualität sicherzustellen. Da sind wirklich Programmfunktionen halt auch drin, die Sachen machen, die möchte ich eigentlich nicht, dass die protokolliert und unter Umständen weggeschickt werden. Und Sachen,
es gibt ja immer das Totschlagargument, wer nichts Illegales macht, der hat ja auch nichts zu befürchten oder nichts zu verbergen.
Gut, aber wenn ich zum Beispiel lese, dass dieses Programm im Prinzip wie ein Keylogger arbeitet, also auch Passwörter mitschneidet etc. pp. Und so Sachen unter Umständen schlecht verschlüsselt an irgendwelche Provider geschickt werden, die sie dann vielleicht auf irgendwelchen Servern liegen haben, die auch scheiße gesichert sind. Das sind Daten in Zeiten von NFC, Near-Field Communication, wo ja über entsprechende Hardware mittlerweile, wenn du deine Kreditkartendaten auf dem Smartphone hinterlegst, du ja bargeldlos bezahlen kannst irgendwie an der Kasse. Die Daten sind alle auf dem Smartphone drauf. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche Programme drauf sind, die da mehr oder weniger unkontrollierten Zugriff haben und die Daten absaugen und in der Gegend rumschicken, auch wenn ich nichts zu verbergen habe.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich ja jetzt, habe ich mir auf der Bank abholen müssen, ein, wie nennt sich so ein Ding eigentlich, TAN-Generator?
Ja, genau. Es ist aber nicht das, was du an den Bildschirm halten
musst? Doch.
Okay, ja. gibt's. Muss man machen, aber nur wenn man online arbeitet.
Ja, genau. Okay. Ich habe die Frau gefragt, am Bankschalter abgesagt, sagen Sie mal, im Prinzip hielt ich das schon eigentlich für narrensicher. Ich muss mich einloggen, ich habe einen PIN, ich habe eine TAN-Liste.
Mit der Papierliste, ja.
Ich krieg gesagt, bitte geben Sie jetzt den TAN-Nummer 93 ein. Der hat per Zufall ausgewählt worden. Das ist doch eigentlich sicher. Es hat doch niemand anders diese Liste. Da meinte die, ja, aber es gibt unheimlich viele Kunden, die haben auf Anfrage ihre noch offenen TANs rausgerückt. Per E-Mail.
Tja.
Durchnummeriert.
Tja.
Und deswegen blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Leuten einfach keinen TAN vorab mehr in die Hand zu geben, sondern einen, der erst bei Angabe generiert wird und dann einzugeben ist. Mhm. Da habe ich auch gedacht, sag mal.
Ja, aber dann ist.
Das glaube ich eigentlich nicht.
Doch, das glaube ich schon. Leider. Aber das ist fast bequemer, glaube ich, wenn du mit dem Handy irgendwie arbeitest, wo du dir dann die TAN aufs Handy schicke. Als SMS.
Ja, gibt's. Die Möglichkeit haben sie mir gar nicht.
Auch. Also ich weiß nicht, ob das alle Banken so anbieten, aber.
Meine nicht. Wo ich jetzt meinen großen PC abgeschafft habe, hier mit dem kleinen Notebook rummache.
Nur noch mit dem?
Nur noch mit dem, ja. Den habe ich.
Da ist ein großer Monitor dran hängen.
Ich habe ja jetzt einen Flachbildfernseher und der hängt dran. Ach, aber mit dem Erfolg, dass dieses Ding zum Ablesen auf dem Monitor natürlich, was weiß ich, 20 auf dem Fernsehen 20 Zentimeter breit ist, viel zu groß, um eingelesen werden zu können, ich dann natürlich immer hingehen muss und an den kleinen Monitor, den ich erstmal zurechtrücken muss, damit der zwischen die beiden Pfeile genau passt, die da vorgegeben sind. Und also
aber frag doch mal nach, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Banken das beide anbieten. Ich muss sagen, ich bin bei uns daheim derjenige, der sich diesen modernen Technologien doch weitestgehend massiv entgegenstellt. Ich mache das maximal übers Telefon, aber dann auch nur, wenn es nicht anders geht.
Also ich habe es eine Zeit lang auch wieder handschriftlich gemacht, einfach ein Überweisungsformular
ausgefüllt
und eingeworfen,
weil
die Bank, bei der ich bin, doch Bankgebühren verlangt, von denen ich dachte, wieso eigentlich, wenn ich alles selber mache? Ich hole mein Geld am Automat, ich mache die Überweisung online, ich hole mir selber meine Ausdrucke. Wozu wollen die eigentlich so eine Kontoführungsgebühr haben? Und dann hat der mir halt gesagt, ja, das geht leider nicht. Können Sie jetzt explizit für mich nicht abschaffen. Das ist erst, wenn im Monat so und so viel Geld eingeht und dauerhaft so und so viel drauf ist. Und da dachte ich, okay, wenn ich euch schon dafür zahlen muss, dann sollte auch ein bisschen was dafür tun.
Ja.
Bin halt eine ganze Zeit lang, 3-4 Monate lang konsequent immer zum Schalter gegangen, habe meine Überweisung da abgegeben und habe mein Geld dort abgehoben.
Zum Schalter abgegeben? Ja, ich habe es mit zum Umschalter. Aber es kostet Geld auch, glaube ich. Ja, stimmt.
Müssen die dann am Schalter entgegennehmen und gleich abstempeln und so. Fand ich irgendwie ganz witzig.
Ich war
vor zig Jahren schon auf einer Bank und da waren am Kassenautomaten 2-3 Leute vor mir. Und ich hatte keine Lust zu warten, also bin ich zum Schalter gegangen, wollte da mein Geld abheben. Da sagt er doch glatt zu mir, wieso gehen Sie denn nicht zum Automaten?
Hm.
Ich habe zu dem gesagt, Sie haben es aber eilig, Ihren Job loszuwerden.
Und?
Da meinte er, nein, nein, so war es ja nicht gemeint, ich kann natürlich auch mein Geld hier haben.
Ja, toll.
Wenn man nett zu erfahren, wie viele Leute ihren Job tatsächlich losgeworden sind, dadurch, dass es jetzt Kassenautomaten und Online-Banking gibt.
Tja.
Wahrscheinlich sind es gar nicht so viele, die müssen sich alle nur umschulen auf die Herstellung von solchen Automaten.
Ja, und müssen nebenher halt noch Kiosk betreuen und irgendwie Schreibwaren verkaufen und weiß der Teufel noch. Also was ich gemacht habe jetzt, das Ding ist noch nicht da allerdings, ich weiß gar nicht warum, ja doch, ich habe ja auch so ein, neben dem Teil hier noch so ein Android-Ding da, wo ich mich einfach, weil ich mich mit der Technik mal so ein bisschen beschäftigen will, und da gab es ein paar Apps, die mir ganz interessant erschienen, die allerdings Geld kosteten, wobei es gab jetzt eine Aktion, irgendwie 10 Milliardenste Download im Android-Market und dann haben sie doch recht gute Apps verschleudert für 10 Cent. Zahl-Apps. Und das war eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, ach, das ist nicht schlecht, also für 10 Cent ja, würde ich das mal ausprobieren. Dann habe ich gedacht, wie bezahlt man eigentlich im Android-Market? Geht das vielleicht mit PayPal? Weil das habe ich schon aus anderen Gründen. Geht nicht. Habe ich geguckt, geht nur mit irgendwelchen Kreditkarten. Musstet ihr bei Google so ein, was weiß ich, wie der Account heißt, anlegen. Also geht nur mit Kreditkarte. Kreditkarte mache ich sehr, sehr ungern im Internet, aus verschiedenen Gründen auch, weil ich glaube, es ist nicht so super sicher.
Ach, ich denke, bei den bekannten Anbietern, die es da gibt, was
ja,
weiß ich, eBay, Amazon.
Ja, gut, okay. Aber
Klitschen würde ich das auch nicht machen.
Ja, aber ich musste halt irgendwie, die Daten sind ja dann auch wieder mit dem Handy gekoppelt und weiß da geil, irgendwie ist mir das Ganze sehr suspekt. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und ja, es gibt Prepaid Kreditkarten. Mhm. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. So ein Ding habe ich mir jetzt geordert, kostet ein paar Euro und da kannst du dann halt einfach per Überweisung Geld draufstellen, machst halt mal 10 Euro oder was drauf oder 15. Und wenn das weg ist, ist es weg. Da kann irgendwie nicht so wahnsinnig viel passieren. Stimmt,
jetzt, ja, wo du es sagst, ich hatte auch schon mal drüber nachgedacht, habe es dann aber irgendwie aus den Augen verloren.
Ich auch, aber jetzt hatte ich halt diesen konkreten Anwendungsfall und fand ich ganz okay. Blöd ist, dass die Überweisung als klassische Überweisung von der Bank relativ lange dauert, bis sie auf der Karte landet, wohl bis zu einer Woche. Während wenn du von
so
Kredit
für Urlaub
von
der oder Kreditkarte so, direkt dann auch nicht verkehrt.
Ja, also ich fand, wie gesagt, eigentlich von der Idee und Ding, also mir war das sehr sympathisch, ja. Also das, ja.
Sollte eigentlich jede Bank anbieten, ne?
Sollten sie eigentlich machen, verdienen sie wahrscheinlich nicht genug mit, würde ich mal behaupten.
Ja, na gut, andererseits gehst du halt auf eine andere Bank, ne?
Ja, gibt ja genug im Moment.
Wobei ich sagen muss, ich meine, dieses Jahr Urlaub USA, das
die machen sich da keine Gedanken.
Das funktioniert, ja, es ist auch nichts passiert. Da wirst du halt dann eventuell natürlich ein bisschen leichtsinnig, aber ja, es war halt alles wirklich schon einfach und unkompliziert. Ich meine, egal wo du hingekommen bist, du hast Internet, ja, Hotel buchen vorher und die Kreditkarte zahlen und egal, du kannst in die Pizzeria mit, also funktioniert alles so leicht.
Ja. Ich meine, jetzt, das ist ja genau das Problem. Stell dir wirklich vor, diese NFC-Geschichten da, Near Field Communication oder was. Lass es noch 5 Jahre dauern, aber dann ist das in jedem Handy drin wahrscheinlich, ja. Und dann brennst du halt wirklich nur noch und drückst nur noch irgendwie, gibst deinen Code ein, zack, und sofort ist bezahlt, ja. Und da ist halt die Hemmschwelle weg, glaube ich, so. Das ist das, was, also ich glaube, dass viel mehr Menschen sich in die Kacke reiten noch mit solchen Zahlungsmethoden, wo sie einfach nicht den Überblick haben, als wenn sie wirklich sagen, okay, ich gehe zur Bank, ich hole mal die Scheine, ich habe die im Portemonnaie und den
Druckzuck. Ach, es kostet ja nicht viel, na gut, nehme ich es halt noch mit.
Ja. Das beste Beispiel wirklich, ja, dieses Online-Kaufhaus, wo man ja doch leider immer öfters einkauft, einfach aus Bequemlichkeitszeitmangel, was weiß ich. Ah ja, und dann guckst du halt und denkst, ach guck mal hier, ich weiß, ab 20 Euro muss ich ja kein Porto bezahlen, was kann ich denn noch mitnehmen, dass ich über die 20 Euro komme und dann machst du hier noch was und da noch was. Das nächste Mal, wenn du dich einloggst, kriegst du diese gemeinen Hinweise, wo sie sagen, da ist eine CD im Angebot, die könnte interessant für sie sein. Und dann, ja, das ist schon alles, das schleicht sich so ein. Das ist so.
Ich meine, bevor du 5 Euro Versandgebühr zahlst, kannst du auch 7 Euro für ein Buch zahlen.
Ja.
Das ist, bei dem du dir dann denkst, dann hat es mich ja letztendlich nur 2 gekostet.
Das ist genau das Problem irgendwie.
Ich meine, wenn man damit umgehen kann, und auch Nein sagen kann, ist es ja nicht schlecht, wenn man so einen Hinweis kriegst, hier, das könnte auch für sie interessant sein. Und wenn dich ein bisschen drum kümmerst, du kannst ja solche Sachen vorhören und sowas. Ja. Und du musst dich aber halt auch, du musst halt auch machen.
Ja.
Und nicht einfach sagen, okay, nehme ich mit.
Ja,
und dann irgendwann am Monatsende die böse Überraschung zu haben.
Man lässt sich da auch sehr schnell verleiten einfach. Wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, doch, die Leute merken irgendwie, dass das zu Gutes, zu viel des Guten ist. Also ich glaube, also ich habe so das Gefühl, viele Leute sind auch einfach satt. Einfach weil diese Verfügbarkeit von ganz vielen Sachen, weil die Wertigkeit leidet, wenn du einfach permanent Zugriff drauf hast.
Guck dir doch bei Musik an.
Ja,
ich meine, wir haben uns damals Schallplatten gekauft, die hast du ein halbes Jahr lang hoch und runter genudelt, ja, und an 3 Freunde noch auf Kassette weitergegeben und die haben sie auch noch 10-mal hoch und runter und im, ja, Auto hast du sie noch gehört und bis du sie wirklich in- und auswendig kanntest mit all ihren Facetten und Schattierungen.
Ja.
Und heute die Musik, die geht links rein, rechts wieder raus.
Schlimm eigentlich.
What I want, I take. What I don't, I break.
Ja, also ich bin mittlerweile so, ich bin dabei, jetzt auch mal meine CD-Sammlung wirklich durchzugucken. Stolper immer wieder über irgendwelche CDs, wo ich denke, wo kommen die eigentlich her? Wann habe ich die gekauft? Wieso habe ich die? Ja, ist die von einem Wühltisch? Oder? Ich meine, damals gab es, also vor 15 Jahren oder so, du konntest ja schon immer auch im Versand CDs kaufen und die haben dann halt einen Papierkatalog geschickt und da waren ja auch immer Sonderangebote und da habe ich schon zeitweise auch relativ viel gekauft.
3 Euro nimmt man halt mal,
ja, so aus. Da nimmst du halt ein bisschen mehr mit, damit das Päckchen, wenn es dann kommt, das ist dann immer fast wie Weihnachten, ja. Und da sind ganz, ganz viele CDs dabei, die ich vielleicht 1 oder 2 Mal gehört habe, die ich auch jetzt rausgeholt habe. Ich höre es dann immer im Auto, weil man da irgendwie eher mal Zeit hat. Und Wo ich mir denke, oh mein Gott, was eine Scheiße, warum habe ich so ein Mist daheim rumfliegen?
Nee, also aber da dann, war ich dann doch ein bisschen vorsichtig.
Ja,
Da behandle ich eher wie Schallplatten, so eine CD. Die wähle ich dann doch ganz bewusst aus und nehme nicht nebenbei mal so einfach eine mit.
Es geht mir jetzt um die Musik als solches. Es geht nicht um, dass sie kaputt ist oder
nee, das meine ich auch gar nicht. Ja. Ich meine, damals Schallplatten, auch die hab ich ganz bewusst mir ausgewählt. Bin ich nicht einfach irgendwo hingegangen, habe gewühlt und habe gesehen, ach komm, die könntest du auch mal mitnehmen. Das habe ich bei Schallplatten nie gemacht und das habe ich auch bei CDs so gut wie nie gemacht. Mag sein, dass ich bei meinen, was weiß ich, vielleicht sind es 100 CDs, die ich habe, ich weiß jetzt nicht, vielleicht auch ein paar mehr, dass da echt 2, 3 oder lass maximal 5 sein, von denen ich sagen würde, okay, die hättest du nicht hier holen müssen.
Gut, ich glaube, bei mir war so mit einem Beweggrund eigentlich, du hast halt irgendwie vor 20 Jahren, du hast ja nicht so die Möglichkeiten gehabt, gute Musik zu finden eigentlich. Und ich war halt immer ein Suchender. Ich habe wirklich Minimalmusik über Jazz, Pop, Dings, Folk und also ich fand es immer alles spannend und bin immer auf der Suche gewesen nach Sachen, die mich einfach in irgendeiner Form berührt haben. Und du, ich meine, heute im Internet, klar, auf den ganzen Portalen kannst du reinhören.
Ja.
Das gab es früher in der Form nicht. Ich meine, du hast eine Zeitung gekauft, irgendwie eine Musikzeitung, wo Plattenkritiken drin standen. Ich habe ganz oft auch noch Plattenkritiken gekauft und war wirklich völlig entsetzt, was das für eine Scheiße ist.
Was wir damals gemacht haben, das war nach Label, nach Plattenlabel. Es gab Plattenlabel, die sich auf bestimmte Musiken das konzentriert haben und da konntest du eigentlich auch blind dann halt mal zugreifen.
Gut, es gab ja hier auf der Zeil große Kaufhäuser, auch wo du zumindest reinhören konntest in CDs. Immer. Vorspielservice oder fest installiert und Dinge. Ich meine, das war wirklich damals in der Mittagspause. Ich bin oft da gewesen, keine Frage. Ja.
Aber wie lang war denn deine Mittagspause?
Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem. Nee, wenn mal,
wie
war es denn damals?
Lass
mich überlegen. Nee, wir hatten ja nicht immer Gleitzeit. Also ich glaube, das hat sich immer erst gelohnt, auf die Zeit zu gehen, nachdem wir Gleitzeit hatten dann auch. Also von daher. Aber nee, was jetzt so diese Wertigkeit angeht, glaube ich, hat sich schon ganz viel verändert. Bestimmt. Also auch ein Konzert irgendwie ist halt doch nochmal was ganz anderes, als mal eben so eine DVD auf dem Fernseher daheim anzugucken. Ins Kino zu gehen ist was anderes, als sich eine DVD nebenher mal so reinzuziehen oder eine von 3000 Werbeunterbrechungen zerpflückte.
Wobei ich sagen muss, ich bin eher mal auf ein Konzert gegangen, von dem ich nicht so recht wusste, was mich erwartet, als dass ich mir eine CD gekauft hätte, von der ich nicht so recht wusste, was mich erwartet.
Echt?
Ja.
Das war bei mir anders. Also Konzerte habe ich eigentlich immer nur besucht von Bands, wo ich wusste, die tun mir gut.
Hier so in den kleinen Clubs in Frankfurt, da hast du dann 10 Euro oder so bezahlt und da dachte ich, ach, für 10 Euro kann man nicht viel falsch machen, geht mal hin.
Stimmt schon. Ja gut, aber dazu war ich halt vielleicht dann doch wieder zu weg, weit weg von Frankfurt. Also wenn, hat sich immer in die andere Richtung nach Darmstadt gezogen.
Nee, das war ja nichts für mich.
Zu weit. Naja, gut. Also die Geschmäcker halt unterschiedlich. Ach, wir waren letzten Samstag auf dem Konzert. Irgendwie toll, muss ich sagen. Also musikalisch, vielleicht nicht ganz so prickelnd. Also unter Musik, was weiß ich, Musikfachleuten oder Theoretiker oder sonst irgendwas, die würden hätten vielleicht gesagt, grenzwertig. Und zwar war das halt eine Charity-Veranstaltung. Und das sind, ich weiß nicht, 7 oder 8 Musiker, die alles Ärzte, glaube ich, bis auf einen, sagen wir Pharmareferent oder so, die das einfach aus Jux und Dollerei machen, die irgendwann bei irgendeiner Fortbildungsveranstaltung wahrscheinlich von der Pharmaindustrie irgendwie gesponsert vor 5 oder 8 Jahren mal sich getroffen haben, irgendwo Portugal da unten, und haben dann so beim Bier zusammengesessen und irgendwie kamen sie so drauf, ach, sie würden eigentlich alle gerne mal, oder sie machen halt, haben früher mal Musik gemacht und würden gerne mal als Rockband nochmal irgendwie was bewegen und haben das dann am Anfang relativ locker irgendwie da mal so ein bisschen geprobt und so und haben sich dann überlegt, wenn wir auftreten, weil musikalisch so, wie gesagt, so prickelnd ist es jetzt nicht wirklich, aber sie haben es dann halt als Charity-Geschichte verkauft letztendlich, haben sogar einen Verein gegründet, meine ich, und machen doch da richtig, also einen guten Job von dem Ganzen drumherum, muss ich sagen. Also das war jetzt letzten Samstag in Egelsbach bei uns auf dem Flughafen, in so einem Hangar von so einem Helikopterverein. Da waren, ich denke, 500-600 Leute werden da gewesen sein. Die haben auch richtig, also tolle Bühne aufgebaut, drumherum mit Catering, allem drum und dran. Und musikalisch war das nicht wirklich toll. Also der Bassist war, habe ich gedacht, super, könnte ich auch, ich muss wieder Bass spielen und so. Aber es war einfach, es kam vom Herzen, es war für eine gute Sache. Die haben für diese Mediziner, die mit diesen roten Nasen rumrennen, diese Rednecks in Wiesbaden, glaube ich. Also für die war das, die waren halt auch da, ja. Und also dass jemand sowas macht halt auch einfach, ja, und mit so einer Freude. Also das hast du halt gemerkt, wirklich, die standen auf der Bühne und hatten riesen Spaß dabei, auch wenn ein Gitarrensolo einfach nicht perfekt
ist. Die ganze Touren machen jahrelang, wo soll nach dem 120. Konzert noch die Euphorie und Freude herkommen?
Gut, also bei denen ist, das war, ich glaube, das fünfte große Konzert oder so, was sie gemacht haben, ja, und ich weiß auch nicht, wie oft die üben und Dinge, und es waren halt alles so Titel, die mir jetzt auch nicht unbedingt
was Radio
Rolling Stones und so, diese alte Krempel da und was weiß ich, AC/DC und Highway to Hell und Steppenwolf und was weiß ich. Aber wie gesagt, aber so die Haltung, die Idee dahinter, das Ganze drumherum, muss ich sagen, toll. Und wie gesagt, es funktioniert auch komischerweise. Also es waren wirklich das viele Leute da, die sind mit der Spendendose noch rum, und ich finde sowas, muss ich echt sagen, klasse. Ja, also die haben ihren Spaß, die Leute hatten ihren Spaß und diese Organisationen, die sie da unterstützen.
Es gibt ja zig Bands, die so auftreten mit diesen Oldies, und da sind immer Leute da, die sich über jedes Lied freuen. Und ich frage mich immer, wie geht das?
Das ist einfach, weil du, also du verbindest einfach Erinnerungen letztendlich mit Musik. Also ganz, bei mir ist das ganz stark verknüpft, finde ich schon. Und da kommt ein Lied hoch, was du in einer bestimmten Situation oder in einer bestimmten Phase deines Lebens halt oft gehört hast und sehen, und dann poppt da sofort irgendwie diese Erinnerung hoch. Du kannst dich gar nicht wehren dagegen.
Ich habe irgendwie gedacht, ich habe im Laufe der Woche mal wieder im Fernsehen Star Trek gesehen, und zwar original noch mit Captain Kirk und so. Und das habe ich früher total gerne gesehen, habe dann festgestellt, irgendwie sehe ich es immer noch gerne. Habe mich dann aber auch gefragt, warum, woran liegt es eigentlich? Und ich glaube, es liegt daran, die werden halt auch nicht älter. Man bleibt
im Fernsehen.
Eben. Ja. Und dadurch ist man auch wieder jünger oder wird auch nicht älter. Und genauso ist es wahrscheinlich mit der Musik, die man von früher so kennt.
Das wäre so schön, ja.
Und genau, das ist der Donald Duck-Effekt. Der wird halt auch nie älter. Es gibt ständig neue Geschichten mit dem, aber er ist immer der gleiche Donald Duck. Ja, der beneidenswerte.
Aber wo ich so die musikalische Qualität von dieser Band irgendwie, da habe ich gedacht, mein Gott, man müsste eigentlich doch mal wieder selber Musik machen, einfach aus Jux und Dollerei, weil es ist mal was anderes. Glaube ich, wenn du mit 4-5 Leuten so einfach deinen Spaß hast, als immer so allein für sich daheim rumzuwurschteln oder so. Und das ist eigentlich schade, dass so viel auf der Strecke bleibt, weil man Prioritäten falsch setzt. Es ist ja nicht wirklich so, dass man keine Zeit hätte. Man vergeudet seine Zeit oft halt mit Kram, wo man sich fragen muss, ist das wichtig?
Zum Beispiel?
Fernsehgucken ist ein Riesenthema eigentlich, finde ich schon auch. Ja. Das, also da rutscht man auch so schnell rein. Also gerade wenn du irgendwelche Fortsetzungsfolgen oder Dinge, wo du halt sagen, ach, würde ich jetzt schon gucken, wie es weitergeht und so. Es gab jetzt mal eine Vorabendserie, ich weiß gar nicht, wie die hießen, Herz und Halle, noch irgendwas mit so zwei Comedians, die Polizisten spielen in Bayern, irgendwie so um 7 Uhr abends. War irgendwie, ich glaube, da spielt auch diese Martina Gruber, heißt sie, glaube ich, so eine
bayerische
Kabarettistin mit. War irgendwie schön schräg, fand ich nett. Hat mich wirklich das erste Mal seit 5 Jahren oder so, 7 Uhr unter der Woche, am Fernseher festgehalten.
Da fällt mir ein, hatte ein Kollege die Woche ein Video dabei, der ist, wie alt mag der jetzt sein, paar 20. Und der war als 10-Jähriger bei der Mini-Casting-Show, hieß das, glaube ich, damals, wo die Minis eben halt irgendwelche großen Stars nachgemacht haben und da Lippenbewegung zu dem Lied gemacht haben und alles. Und er war halt Meatloaf. Also es war schon köstlich, den Typ als 10-jährigen Hüpfer da zu sehen.
Und war er auch damals etwas runder noch als heute?
Nee, überhaupt nicht.
Das war einfach nur vom
immer noch ein Spargeltarzan. wurde ein bisschen ausgepolstert und lange Haare dran gemacht und Lederkluft, so wie Meatloaf eben damals aufgetreten ist. Ja,
ja, und hast mal gefragt, ob das so auf seinem Mist gewachsen war, ob er das wirklich
war
wollte.
War auf seinem Mist gewachsen.
Also nicht, also, weil gerade bei diesen Shows hatte ich ja immer das Gefühl, mein Gott, da haben die Eltern irgendwie...
Nee, er wollte das.
Okay.
Und die Eltern haben ihn dann halt unterstützt. Und er hat auch erzählt, er hat danach sogar noch ein paar Messeauftritte gehabt.
Wow. Und Geld verdient auch richtig.
Ja, hat auch ein bisschen Geld dafür bekommen, ja.
Cool, aber
er ist
im Showbusiness nicht
freundlich. Irgendwann nicht ist die Sache dann eingeschlafen.
Und er hat richtig live gesungen auch?
Nee.
Oder Vollplayback war das? Oder?
Die haben nur die Lippenbewegung gemacht. Mussten ja nur so tun, als ob dann immer die Handbewegung dazu und dieses Theatralische, was Meatloaf ja oft drauf hat, ja, das hat er da halt als Mini eben gemacht. War schon ganz witzig.
Der war doch jetzt auch mal irgendwo im Fernsehen.
Ja, bei Wetten, dass.
Echt?
Ja.
Aber er ist irgendwie danach da im Krankenhaus gelandet oder was?
Keine Ahnung, ich glaube, der landet bei jedem Auftritt irgendwie.
Ah ja, Wetten, dass. Gott hab selig. Wie geht das eigentlich weiter? Weiß man immer noch nicht, ne?
Nö.
War nicht der Pilawa gestern wieder im Gespräch? Irgendwie habe ich ein Interview gelesen.
Keine Ahnung.
Aber,
es kann ja nur einer kommen, der jetzt seinen Gästen mal nicht so blöde Fragen stellt.
Nicht so
blöd. Und in seinem Wortschwall die Antwort immer gleich mitgibt.
Machen Sie Ihr Kreuzchen hier, hier oder hier?
Boah, Mann, heute noch einer Woche Heiligabend.
Ja. Das ist doch unglaublich, oder? Ja, also ich finde, die Weihnachtszeit ist noch nie so schnell rumgegangen wie in dem Jahr.
Noch.
Genau einmal über den Weihnachtsmarkt nur geschlappt und irgendwie...
Ich finde, sie ging langsam rum und ich habe auch eine Theorie, woran das liegt.
An der warmen Temperatur.
Ich habe schon seit 3 Wochen meine Weihnachtsgeschenke. Okay. Deswegen, ich habe sie alle zusammen und warte drauf. Ah, wann ist denn jetzt endlich Weihnachten? Na, also ich habe nicht meine Weihnachtsgeschenke, sondern die Sachen, die ich weiter verschenken möchte. Okay. Und ich denke mal, Menschen, die noch nicht haben, schauen immer mit Schrecken auf die noch verbleibende Zeit und denken, oh Gott, nur noch so viel, ich muss noch was besorgen.
Nö, ich habe ein Paket wegzuschicken noch und das war's. Also das ist relativ unstressig, muss ich sagen. Schöner ist das.
Beschenkst du denn viele Leute?
Nö.
Auch ich schon.
3. Man hat 5, irgendwann, 6, 7, wir 8, haben irgendwann halt mal beschlossen, 9. Wir schenken uns nichts mehr und wir nehmen das auch ernst. Nicht so wie der Nur, glaube ich, in irgendeiner Comedy da neulich mal gesagt hat, ja, wo er da so beschrieben hat, wie seine Frau... dann doch entsetzt war, als sie tatsächlich nichts bekam. Ja, wir haben zwar gesagt nichts, aber nichts ist dann doch nichts oder so. Ja, also also da sind wir doch etwas konsequenter. Wir fahren dann lieber am 2. Weihnachtsfeiertag mal an den Bodensee, machen noch eine Woche Urlaub.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Das stimmt.
Ja, und ich meine, so ein schönes Geschenk.
Ja, klar, sowas Kleines. Also wenn ich jetzt irgendwo rum oder wenn ich was konkret hätte, wo ich gesagt, das ist es, ja, aber dann kaufe ich das auch mal so. Das muss nicht mit Weihnachten oder Geburtstag oder sonst irgendwas.
Aber ich finde, da ist es doch irgendwie die Gelegenheit. Und es fällt mir immer auch immer relativ leicht. Also ich habe da schon immer seit Sommer Ideen, eigentlich, wem ich was schenken könnte und kann auch alle anderen immer mit Geschenkideen versorgen. Und oft ist es dann auch noch so, dass ich die Sachen sogar besorge und sage, so, hier hast du das. Das kannst du dem schenken, hier hast du was, das kannst du dem.
Wie es doof ist halt mal.
Mir macht das auch Spaß. Ich habe da echt meine Freude dran, mir zu überlegen, was schenke ich wem und.
Jetzt muss ja auch was Originelles an. Das ist, also schön ist ja immer Geschenke, die man sich selber halt nicht machen würde. Wo man eigentlich zwar drüber nachdenkt, wo aber irgendwie so eine Hemmschwelle da ist. Also
ja, ich schenke mir natürlich zu Weihnachten auch was.
Okay.
Und ich pack das auch ein und leg das unter den Weihnachtsbaum.
Nee, oder?
Doch, natürlich. Was heißt einen vernünftigen Computer? Das Ding tut's völlig für mich, habe ich festgestellt.
Das ist so ein Atomprozessor oder so.
Atomprozessor?
Ja, die heißen so. Das ist ein Netbook, oder?
Er fährt ein bisschen langsam hoch.
Okay.
Das ist aber auch schon alles, sonst tut es.
Ja, dann könnt ihr mal ein bisschen protzen, könnte man sagen, was wir zusammengeschraubt haben für mich vorgestern Abend.
Hast du das schon mal anklingen lassen?
Das läuft auch.
Mit 24, 64.
Ne, 24 Gigabyte RAM nur.
Nur. 24 Gigabyte RAM, ne?
Ja, eine SSD-Platte zum Booten, ganz schön. Ein Prozessor mit, ich weiß gar nicht, 8 Kerne oder keine Ahnung. Ich habe gestern mal so spaßeshalber...
Wozu brauchst du das? Möchtest du eigentlich zum, das Universum erkunden?
Oder? Nö, eigentlich nur zum Musik machen.
Da brauchen wir das so.
Man kann auch mit langsameren Rechnern Musik machen. Ich meine, der Punkt ist halt immer, wie, also ich kenne mich halt.
Wenn man
ich,
kann auch auf einem Schuhkarton.
Man kann auch auf einer akustischen Gitarre Musik machen, ist auch kein Thema.
Ein Schuhkarton, das hat der Dieter Meier gesagt.
Ja, aber der Dieter Meier.
Der von Dieter Meier, genau. Man kann auch auf einem Schuhkarton die schönsten Sinfonien.
Nee, es ist halt einfach so eine Sache. Ich kaufe mir ja nicht jedes Jahr einen neuen Rechner. Also ich bin dann schon auch jemand, der 5, 6, 7, 8 Jahre eigentlich, bis das Ding irgendwie wirklich mal einen Geist aufgibt, damit arbeitet. Und so habe ich halt gesagt, okay, das muss jetzt für die nächsten 5 Jahre reichen. Und dann ist es im Endeffekt billiger, jetzt das Ding einigermaßen vernünftig auszustatten, als dann irgendwie dauernd da Brocken nachzukaufen. Und dann gibt es den Speicher nicht mehr, wenn ich auf einmal meine, ich brauche noch mehr und. Das war jetzt einfach so eine Abwägungssache, wo ich gedacht habe, okay, machen wir halt mal. Und das ist schon ganz nett, ja, wenn man da so sieht, von den 8 CPUs schlafen irgendwie 6 Stück sind immer runtergefahren, weil der Rechner eigentlich gar nicht beschäftigt ist. Aber du weißt, du hast Reserve, also manchmal. Ich bin jetzt auch kein Zocker, ja, da hätte ich mir wahrscheinlich auch eine andere Grafikkarte kaufen müssen. Ich habe halt geguckt, dass das Ding relativ ruhig ist. Das fand ich wichtig. Also finde ich ganz schlimm eigentlich so diese.
Der ist ruhig,
schon klar. Ja, aber du musst manche Grafikkartenlüfter heute mal antun. Mhm. Ja, das ist grausam. Ich meine, klar, die Leute sitzen da und spielen ja mit Kopfhörer auf, denen ist das dann egal. Ja, aber nö, also das waren Sachen, die mir dann wichtig waren und ja, macht so einen ganz vernünftigen Eindruck. Ja, also bin gespannt, wie ich das dann nach und nach migriere, meine Anwendungen, vielleicht mich wirklich mal reduziere auf das Wesentliche, weil es sammelt sich halt immer über die Jahre viel Scheißdreck an, muss man schon auch sagen.
Ja, aber das Witzige ist ja, jemand, der sich mit Computern nicht auskennt und der fragt sich immer, was macht der da eigentlich den ganzen Tag?
Stimmt.
Da heißt es dann immer, du beschäftigst dich mit deinem Computer.
Ja.
Dass ich beschäftige mich aber nicht mit meinem Computer. Ich höre da
der
Musik.
Der beschäftigt mich.
Ich lese E-Mails, ich sammle Informationen im Internet, ich bestelle was, ich mache zig Sachen, für die halt durch die Gegend rennen. Ja, das mache ich alles, indem ich vor der Kiste sitze. Und das heißt dann, ich beschäftige mich mit meinem Computer. Aber
das kommt dann von deinen Eltern oder von älteren
Mitmenschen.
Ja. Nee, das ist schon so. Also ganz viele Lebensbereiche sind halt irgendwie schon damit verknüppelt. Ja. Das ist, du merkst, wenn du Zeitungen liest oder wenn du auch Fernsehen guckst, eigentlich, du hast dauernd mal den Bedarf, schnell was nachzugucken. Was heißt das eigentlich? Wie alt ist der Schauspieler? Ist der schon gestorben?
Lebt könnte
der
noch? Könnte man eigentlich oder, ständig bei jeder
Gelegenheit. Also im Prinzip kannst du wirklich dauernd so ein Pad nebendran liegen.
Ich mach's aber nicht. Ja. Sondern bin dazu übergegangen, ich notiere mir das dann auf dem Zettel.
Ja, nee. Ich meine, früher hast du überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nicht im Ansatz. Also ich hätte mir doch nie träumen lassen, ich schreibe mir einen Zettel und gehe mal irgendwann, wenn ich mal unter der Woche zufällig auf der Zeit bin, in die Bücherei und schlage das vielleicht mal nach. Da hätte ich nicht im Traum drüber nachgedacht.
Und heute, weil du halt erst in die Bücherei gehen musstest, um nachzuschlagen.
Ja, weil halt so die Hemmschwelle sehr groß, oder was heißt Hemmschwelle? Das ist einfach Bequemlichkeit auch, ja. Nur die Frage ist wirklich, ich weiß nicht, macht es die Menschheit schlauer? Ist irgendwas besser geworden durch das Internet? Oder ist nicht wirklich die Gefahr da, durch die wenigen Firmen, die da doch mit ihrer Wirtschaftsmacht letztendlich auch die Fäden ziehen und auch die Möglichkeit haben, also da Strukturen zu bauen, zu verändern und letztendlich auch Informationen zu filtern, ja?
Ich könnte mir vorstellen, dass es noch etwas ändert. Und zwar, wenn die Generation, die ohne dem gar nicht mehr aufgewachsen ist, wenn die dann tatsächlich dran ist. Noch ist es ja so, alle Wirtschaftsbosse, Politiker, die haben schon ein gewisses Alter, die haben das alles noch ohne miterlebt und sind da sehr unbeeinflusst im Grunde genommen von geblieben. Nicht unbeeinflusst, aber unbeeinflusst in entscheidenden Jahren. Da ist das noch nicht so eine Selbstverständlichkeit, aber ich könnte mir vorstellen, sagen wir mal in 20 Jahren, dass das dann schon ganz anders aussieht.
Tja. Möglich, ja.
Und wenn dann die letzten Dinosaurier irgendwann ausgestorben sind, die auch noch sich an nicht digitale Zeiten erinnern können, so im Jahr 2060, 70, wenn wir nicht alle Jopis werden.
Jopis, was ist ein Jopi? Ach, der alte Herr.
Genau.
Der Dings war übrigens, der Helmut Schmidt hat irgendwie eine Thrombose, war es, glaube ich, kein Schlaganfall. Der war jetzt mal im Krankenhaus. Ich meine, der ist 93, habe ich so gedacht.
Und raucht wie ein Klot,
ja. Ja gut, aber wobei man echt sagen muss jetzt, ich meine, wenn der aufhört zu rauchen, ist er wahrscheinlich in einem halben Jahr tot. Also weil dem sein Körper über die so viele Jahre, der hat sich einfach daran gewöhnt, also den umzustellen. Ich glaube, das ist witzlos. Also das wird nicht mehr viel reißen. Außer ihn ganz nach unten. Aber 93 war mir gar nicht so bewusst, ja. Also dafür ist er doch relativ.
Stimmt so, etwas.
Relativ klar noch, ja, im Vergleich
also zu. Also Ende 80 hätte ich jetzt aber auch schon vermutet.
Also das fand ich schon Respekt, ja. Also das, ich meine, er hat doch irgendwie die Geschichte mit seiner Frau, wenn ich sie geschaut habe, in 2 Jahren oder so, wo wieder gedacht hat, naja, hoffentlich gibt er jetzt nicht völlig ab und so, aber das hat er doch irgendwie mit Hilfe seiner. Ja, er hat halt eine Aufgabe in diesem Leben.
Ja, schon. Wobei ich mir schon vorstelle, wenn man einen gewissen, ich will nicht sagen Intelligenzgrad, aber irgendwie, denke ich mal, hat es damit zu tun. Oder Bildungsgrad oder so, wenn man den hat, wirft einen sowas nicht so leicht aus der Bahn, weil man dann eben auch andere Sachen hat, an die man sich, oder die für einen eine wichtige Rolle spielen oder mit denen man sich beschäftigt.
Ja, aber ob das jetzt nur mit Bildung alleine.
Ja, nicht nur. Ich würde auch nicht nur daran festmachen, ja. Aber ich würde schon sagen, das kann da durchaus auch eine Rolle spielen. Und ich denke mal, beim Helmut Schmidt spielt das durchaus auch eine Rolle.
Ja, gut. Ich glaube, es kommt auch viel drauf an, wie du wirklich erzogen worden bist. Das sitzt mit dem
Rohrstock
schon. Nee, irgendwie so. Wie nennt sich denn dieser Faktor? Diese Resilienz, glaube ich. Da gibt es doch so eine ganze Wissenschaftszweig, der sich mit in der Psychologie, der sich mit solchen Geschichten beschäftigt. Warum halt wirklich manche Menschen so Aufstehmännchen sind, ja, die wirklich im Prinzip nichts umschmeißen kann, die nach einem halben Jahr wieder neu am Start sind, ja, und andere bei einer relativ gleichen Belastung einknicken und nie wieder auf die Beine kommen.
Wobei ich sagen muss, es ist eine Frage des Alters, wenn ich mir heute junge Leute bei uns in der Firma angucke, die sich echt krumm legen, um da weiterzukommen und ihr Zeug toll zu schaffen, wo ich mir denke, dann bleibt es eben liegen. Ich gehe jetzt nach Hause, ich habe auch ein Privatleben. Ich möchte Freunde, Freundinnen, Familie möchte ich sehen, das ist mir jetzt wichtiger.
Tja, aber viele haben vielleicht.
Geht das mit dem Alter zusammen?
Sieht mir schon so alt. Vielleicht auch mit der beruflichen Position. Weiß ich nicht. Ehrgeiz ist sicher schon auch ein Thema. Keine Ahnung.
Aber schön.